Essen, Trinken, Reden. Heute bin ich wo zu Gast, nämlich in den Heiligen Hallen von Rapid bei Andi Marek. Servus Andi.
Servus, ich freue mich sehr, dass du hierher gekommen bist und bin gespannt, was das heute für ein Gespräch wird.
Ja, und ich freue mich, dass ich wirklich hier sein darf, weil hier war ich wirklich noch nicht. Ich war schon im Stadion, ich war bei deinem Abschluss dabei, wo du verabschiedet wurdest. Ich habe mich auch extra umgezogen, da war ja was vorbereitet. Es war sehr rührend, es war wirklich schön. Wie geht's dir jetzt?
Also mir geht's grundsätzlich sehr gut. Es geht mir jetzt, wenn ich ehrlich bin, so wie halt sehr, sehr vielen Menschen. Wir leben in einer Zeit, die nicht absehbar war. Wir leben mit etwas, was alles verändert hat. Und so ehrlich muss ich dann schon auch sein. Es ist auch für mich eine schwierige Phase, weil ich ein Mensch bin, der die Bühne braucht, weil ich ein Mensch bin, der auf Leute zugeht, weil ich ein Mensch bin, der ja nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich es so ist, dass ich jedem die Hand gerne gebe. Und das ist halt alles jetzt nicht mehr im Moment.
Sehr schwierig, ja.
Und das ist für mich schon auch eine schwierige Situation. Aber ich mache das Beste draus, gemeinsam mit meiner Frau, mit meiner Familie. Es passt schon ganz gut. Es ist halt alles schon ein bisschen entschleunigt, weil mein ganzes Leben war nur marschieren, nur wirklich viel arbeiten, viel unterwegs sein. Und jetzt ist es halt sehr schnell gegangen, dass es ganz anders ist. Und ich habe mir es nicht so gewünscht und auch nicht so vorgestellt. Wobei es schon geplant war, dass es ruhiger wird. Deshalb habe ich auch bei Rapid aufgehört.
Weil es ich wollte gerade sagen, du hast dir schon vorher die Bremse gezogen und hast dir schon davor, eigentlich vor Corona, die Karriere als Rapid-Sprecher beendet.
Ja, es war
eine
ja
Krankheit
nicht.
Hat dich ein bisschen ausgebremst.
Genau, und das ist jetzt der wichtige Punkt ist, es geht bei Rapid nicht um den Sprecher. So habe ich begonnen vor 27,5 Jahren als Stadionsprecher. Aber es wurde so viel mehr und ich durfte so viel mehr umsetzen bei Rapid und habe meine eigene große Abteilung gehabt und große Verantwortung damit. Und wer mich kennt, ich bin der Mensch, der keine halben Sachen macht. Ich bin leider zu einem extremen Perfektionisten geworden in meinem Leben. Und
betrifft das nur die Arbeit oder betrifft das dein ganzes Leben, auch dein Haus, dein Garten? Du
müsstest meine Frau fragen oder zu mir mal nach Hause kommen in unsere Garderobe. Ich bin ja sehr ein modebewusster Mensch und wir haben dementsprechend viel Platz in einer Garderobe mit viel Kleidung. Da hängt schon jeder Bügel im richtigen Abstand.
Okay.
Also schon manches Mal ein bisschen wie der Monk im Fernsehen.
Okay.
Aber ich habe natürlich meine Schwächen bei gewissen Dingen. Aber ich versuche das schon, das war immer, in meinem Leben war das schon so, dass ich ziemlich perfekt das machen möchte. Und wenn man dann weiß, wie das Aufgabengebiet bei Rapid immer mehr wurde, immer mehr und mehr, dann weiß man, dass damit auch viel Energie aufgebracht wird. Und durch diese Krankheit, zu der ich jetzt dann gleich komme, war es dann so, dass ich gemerkt habe, diese 100% Rapid schaffe ich nicht mehr. Wenn es jetzt gegangen wäre um das Moderieren im Stadion, kein Problem. Aber ich kann nicht etwas machen, wo alle Leute wissen, zum Andi Marek kannst jederzeit kommen. Den kannst fragen, den kannst, der macht, der hilft, der tut.
Und das kann ich bestätigen, weil das habe ich mitbekommen, diese Information, dass wirklich auch Fans von dir jederzeit informiert wurden
und betreut wurden.
Ja.
Wenn du dann aber merkst, du kannst jetzt nicht mehr die 100% geben, dann musst du etwas unternehmen. Und das habe ich dann getan, schwersten Herzens. Und ich möchte eins dazu sagen, mir fragen immer wieder Leute, wie ist dir danach gegangen, wie du dich verabschiedet hast? Ganz schlecht. Da habe ich habe Leute belächelt, die mir gesagt haben, ich bin in ein Loch gefallen. Bei mir war es nicht ein Loch, bei mir war es ein Krater. Das waren ganz schwierige Tage und Wochen, weil ich dann noch eines dazugekommen ist. Das klingt jetzt ja ganz komisch, aber es ist dazugekommen, dass in der Zeit, wo ich so in dem Loch drinnen bin, mein Arzt, der mich operiert hat, zu mir sagt, Herr Marek, gratuliere, Sie sind wieder ganz gesund. Und dann schaut mich meine Frau an und sagt, du freust dich nicht, bist du wahnsinnig? Und ich sage, oh, ich freue mich. Und sie sagt, es kann jetzt nicht sein. Habe ich gesagt, oh ja, Sabine, warum bin ich jetzt eigentlich bei Rapid weggegangen? Und das zu verarbeiten war dann schon sehr schwer, weil Rapid mein Leben war. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Der Rapid ist noch dein Leben.
Ist immer noch ein ganz, ja. Und das war dann schon eine Phase. Aber dann hat sich so aufgetan, meine Zukunft, weil mein Terminkalender war trotz nicht mehr Rapid ziemlich voll. Mhm. Mein zweites Standbein, Moderationen. Mhm. Und es hätte sehr gut ausgeschaut. Und das war ja immer mein Wunsch.
Dann kam Corona,
Dann kam Corona ungebremst und es fällt halt dann schon ein bisschen das Aufgebaute zusammen. Mhm. Aber ich bin der Letzte, und das haben wir immer vorgenommen, ich bin nicht der, der jetzt raunzt, weil ich weiß, wie es vielen, vielen, vielen Menschen auf der Welt geht und denen geht es viel schlechter als mir und damit tue ich auch nicht ranzen. Es ist etwas, was keiner erlebt hat und viele Freunde kommen auf mich zu, Rapid, der Geschäftsführer von Rapid, wir telefonieren jeden zweiten Tag und er sagt zu mir, Andi, was würdest du da machen? Und ich sage drauf, du, ich kann da jetzt nicht helfen, Christoph, weil ich habe ja das auch noch nie erlebt.
Ja,
Corona ist was
Neuland,
Neues, ne?
Neuland.
Aber ich sage wieder dazu, man tut den Satz, Hauptsache man ist gesund, den tut man zu locker sagen. Ich nehme ihn jetzt viel mehr ernst als früher.
Ja, und du bist drinnen gesteckt in der Geschichte, so richtig.
Genau.
Jetzt nicht nur von der Seite betrachtet, Hauptsache gesund, sondern ja wirklich.
Genau, und gesund, deshalb bin ich da sehr demütig und dankbar und tue an Tagen, nehme ich da auch meine Frau, ich nehme es immer wieder ein, wenn ich erzähle über mich, weil sie ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist. Sie tut mich dann auch immer wieder zurechtweisen, wenn ich beginne, übermütig zu werden. Wenn ich beginne zu sagen, Wahnsinn, wieso, warum geht das? Dann sagt sie darauf, wüsstest du nicht ein bisschen gefreien, dass du gesund wieder bist?
Ist schön, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen doch wieder runterholen kann.
Das ist vor allem deshalb wichtig, weil man einfach aufs Eis tanzen geht gleich wieder und warum und wieso und wieso gar nicht, jetzt ist es.
Ja, du hast den Perfektionismus in dir, den kann man nicht ablegen, das ist einfach so. Aber wie du dann im Krankenhaus warst und du ja eigentlich diese Struktur brauchst und dieses, wohin das alles geht und so weiter in deiner Arbeit, in deinem Leben und plötzlich bist du nicht mehr Pilot, sondern Passagier in Wahrheit, was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht zu dem Zeitpunkt, wenn man nicht mehr diesen Perfektionismus plötzlich auch in diesem Bereich rauslassen kann?
Ich spreche mal über das Thema überhaupt generell sehr offen, deshalb bringe ich das jetzt auch in deinem Podcast sehr offen, merke ich das an. Ich habe etwas gehabt, was sehr viele Männer haben. Deshalb gibt es jetzt gleich den Aufruf einmal von mir, an alle Männer, die sich so in einem Alter mit 50 befinden, unbedingt Vorsorgeuntersuchung machen. Unbedingt. Ich habe das belächelt immer. Für mich war das immer so, was brauche ich da, schau mich an, wie ich marschiere. Jeden Tag bin ich 300 Kilometer mit dem Auto gefahren. Von meiner Heimat, von meinem Haus nach Hütteldorf waren es 150 Kilometer.
Du kommst aus dem Waldviertel und das ist wirklich sogar noch eine sehr anspruchsvolle Strecke.
Ist nicht Autobahn.
Ja, ist nicht Autobahn.
Und ich habe immer wieder auf dieses Thema hinkommend das belächelt und gesagt, was brauche ich mir untersuchen lassen? Ich will das gar
nicht.
Aber
wir reden hier nicht nur von Darmvorsorge, sondern in Wahrheit so klassisch Männervorsorge,
alles,
Prostata
alles. Genau.
Vor allem.
In diesem
Fall
war es so, dass es eine Untersuchung war und auf einmal heißt es, mein PSA-Wert ist erhöht, Prostata-Wert. Dann hat man sich das angeschaut und hat gesagt, ja, aber wenn es sich nicht verändert, ist das okay. Das ist dann ein, zwei Jahre dahingegangen, immer wieder mit einer Blutabnahme, Blutkontrolle, Blutbild und hat funktioniert. Und eines Tages im September 19 gibt es dann wieder mal so eine Vorsorgeuntersuchung komplett. Alles ist gut, nur der PSA-Wert ist doppelt so hoch. Dann ist es sehr schnell gegangen. Dann habe ich einen Freund von mir angerufen, das ist der Herbert Steinböck. Ich glaube, den hast du sogar in einer Sendung schon gehabt.
Genau, der hat mir auch
berichtet
über seine Krankheit. Ja.
Und ja, dann bin ich biopsiert worden und dann ist festgestellt worden, es war noch so nicht für mich zu glauben, dass der Andi Marek irgendwas haben könnte. Und ich habe das weggeschoben, was, selbst wie es dann geheißen hat, es ist Krebs, Prostatakrebs.
Da steht man so ein bisschen neben sich, oder? Das ist so, wie wenn man sich von der
Seite beobachtet
und das gar nicht so glauben
kann. Ich glaube, normale Menschen glauben das schon, aber wenn du so bist wie ich, getrieben, von 1. Jänner bis 31. Dezember,
da darf nichts dazwischen
kommen. Es kann das jetzt gar nicht sein. Mhm. ich weiß noch, ich habe meine Frau dann mitgenommen zum Operateur, zu einem Gespräch, zum Professor Leudl, Primarius in Linz im Elisabethinenspital, großartiger Mann. Und ich bin hingekommen und er hat mir angeschaut und sagt, wie geht's Ihnen, Herr Marek? Sag ich, Herr Primarius, darf ich ein Interview mit Ihnen machen? Und er lacht, sagt er, na bitte tun's. Sagt er, fragen Sie mich was. Und ich sage, sagen Sie mal, was ist das jetzt, was auf mich zukommt? Gibt's was Positives? Und er sagt zu mir, positiv ist einmal das, Herr Marek, dass wenn Sie das vor 10 Jahren gehabt hätten, es vielleicht ein bisschen schwierig geworden wäre. Mhm. Weil so eine Operation ist in Verbindung zu bringen mit einem in Zukunft vielleicht Erektionsproblem, mhm. mit einem Inkontinenzproblem. Sag ich, na bumm, was Sie mir da erzählen? Sagt er, na, vor 10 Jahren, jetzt sage ich Ihnen, wir werden das alles zusammenbringen und es wird alles wieder gut.
Weil die Methodik eine bessere ist. In
der weil die Methodik eine andere ist, mhm. weil operiert wird mit einem Roboter. Mhm. Das heißt, er sitzt daneben, über mir. Es ist eine 3-stündige Operation. Mhm. Und ja, er hat auch recht gehabt. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen und alles wieder gut. Und dann in dem Interview habe ich gesagt, und das ist das Gute, sagt er darauf. Ja, wir werden das hinkriegen. Sag ich, was ist das Schlechte? Sagt er, dass Sie Krebs haben. Mhm. Und wie er das zu mir sagt, war der erste Augenblick in dem ganzen Ablauf, den ich hatte, wo ich in mich gegangen bin.
Und wo du es auch quasi angenommen
wo
hast.
Wo ich es angenommen habe. Mhm. Und mir gedacht habe, Moment, das ist schon die Krankheit,
die man fürchtet.
Die jeder fürchtet.
Ja, die man fürchtet.
Wir leben alle und sagen dafür, Jesus, nein, ich habe Kopfweh oder ich habe das oder ich habe da oder ich habe das. Aber dieses Wort Krebs, das hat mich dann irgendwie so, dass ich damals mir gedacht habe, wenn das alles gut geht, dann sollte es schon in dich ein bisschen mehr gehen. Mhm. Das war dann so, ich habe die Operation gehabt und liegt dann im Spital und der Primar setzt sie zu mir und sagt, Herr Marek, ist alles gut gegangen. Wir warten jetzt noch auf den histologischen Befund, aber ich glaube, dass alles gut, wir haben alles erwischt und Sie werden wieder ganz gesund.
Super.
Dann sagt er, ich habe hier 2 Oberärzte in Linz, das sind beides durch und durch Rapid-Fans. Und ich sage drauf, na, die kennen Sie wenigstens aus im Fußball, sage ich so Spaß. Und er sagt, ja, aber die haben mir sehr viel über Sie erzählt. Sage ich, na ja, da gibt es aber doch nur Gutes. Und er sagt drauf, lachend, ja, aber die haben mir erzählt, dass Sie ein Workaholic sind. Mhm. Und damit, Herr Marek, hören wir jetzt auf, weil Sie wollen gesund sein, werden, bleiben.
Da war dir das selber noch gar nicht so bewusst.
War mir schon mehr, es war mir schon ein bisschen
aber
mehr.
Da hast du es nochmal gebraucht
aber
zu hören.
Es geht dann, genau, was du sagst, ist genau das, du musst es dann nochmal, du gehst dann schon wieder nämlich gleich auf das dünne Eis und bist auf einmal schon wieder, Moment, wie viele Termine haben wir jetzt diese Woche, nächste Woche? Und er hat mich dann ziemlich mit dem Satz vor allem dann nicht beunruhigt, aber er hat mich so ein bisschen mehr in die Realität geführt, indem dass er gesagt hat, aber Herr Marek, Sie werden es eh merken, wenn Sie heimkommen. Mhm. Sie dürfen nächste Woche heimgehen, dann werden Sie es spüren.
Und so war es auch, gell?
So war es auch. Es war psychisch ein Problem auf einmal da, so wie, ich habe das immer verglichen, wie bei meiner Frau, wie sie einen Kaiserschnitt gekriegt hat, da hat es geheißen, Herr Marek, Sie müssen zu einer Frau ins Spital, am 2. Tag nach dem Kaiserschnitt ist ganz schlecht psychisch. Mhm. So haben sie mir das im Spital gesagt. Die haben gesagt, Sie werden es daheim. Ich bin heimgekommen und Sabine hat gesagt, komm Andi, was ist los? Ich bin immer dumm gehängt dort wie irgendwas. Mhm. Weil so das Gefühl da war, wird es eh wieder alles, ist es wieder alles und so weiter.
Natürlich, dann kommen ja erst die Sorgen, wenn das mal vorbei ist. Ja, dann hast du erst Zeit zum Durchatmen und Denken. Ja.
Dann gab es so einen einschneidenden Augenblick. Mein Bruder ist ein Abenteurer, der ist 10 Jahre älter, aber ist sein ganzes Leben nur unterwegs gewesen auf der Welt und bisschen Aussteiger, bisschen Welt kennenlernen. Der hat mich vor 2 Jahren oder 3 Jahren damals gefragt und hat gesagt, na wie lang möchtest du eigentlich bei Rapid bleiben? Und ich gebe ihm so die klare Aussage, bei Rapid geht man nicht weg. Mhm. Hexens, man ist krank. Er kommt ins Waldviertel und setzt sich zu mir und wir plaudern über das Spital und über die Krankheit und er sagt auf einmal drauf, na ja gut, jetzt wirst du ja gehen, fahr Rapid. Ne? Und ich sage, wie kommst du auf das? Und das hast du mir vor 2-3 Jahren gesagt, du merkst da nie was, warum merkst du das?
Das war einprägend, ja.
Und das war dann schon war so, wo ich mir gedacht habe, ich muss nachdenken. Und wie ich mich dann verabschiedet habe, Ende November, wie es der Rapid-Familie gesagt habe, dass ich aufhören werde, war klar die Antwort auf die Frage, warum, Andi? Weil ich nicht mehr die 100% bringen kann. Mhm. Und das, jetzt ist ein Jahr danach, jetzt würde ich vielleicht
genau,
wieder...
Genau, im Februar, am 16. Februar. Das letzte Match angesprochen.
Jetzt ein Jahr danach mag schon sein, dass ich jetzt, wenn mich jemand sagen würde, mach jetzt wieder, vielleicht kennt die sie wieder, vielleicht gangen die 100% wieder. Mhm. Aber die Frage stellt sich jetzt auch gar nicht mehr. Ja. Aber nur, es war jetzt ganz wichtig, dass diese Phase halt dann jetzt auch mit Corona, die mich dann schon entschleunigt und wieder fit gemacht hat.
Zu dir gebracht hat. Was ist dir denn geblieben jetzt so nach dieser Krebserkrankung? Was ist da jetzt bei dir zurückgeblieben? Ist es so dieses, das Leben anders genießen, Dinge anders betrachten, Carpe diem, nutze den Tag? Ist das so etwas?
Also
entsteht das tatsächlich?
Ich weiß nicht, ob es ohne Corona dieses Carpe diem gegeben hätte. Mhm. Das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt lügen. Weil
aber für dich war zum Beispiel so ein Rapid-Tag, wo gewonnen wurde, wo die Fans in guter Laune waren, wo alles gepasst hat, war ja für dich so ein Carpe diem.
Es war immer. Es war, und ja. Es gab, es gibt ja, das muss ich auch wieder dazu sagen, in meinem Leben, es gab ja etwas, was viele Menschen nie genießen können. Mhm. Dieses im Augenblick das Gefühl zu verspüren, du hast etwas gut gemacht. Mhm. Es gibt Menschen, die würden so gerne mal einen Applaus haben. Und ich habe den Woche für Woche gekriegt. Mhm. Ich habe natürlich auch Woche für Woche Watschen gekriegt. Mhm. Ja?
Aber die steckt man leicht ein,
genau,
wenn man auch einen
Applaus
kriegt.
Wenn man, das, du sagst, du bringst es am Punkt. Wenn du den Applaus kriegst, dann steckst du auch die Watschen leichter weg.
Ja.
Ja? Und wenn du das verspüren konntest, das ist schon was ganz Großartiges gewesen. Und ich kann es nicht sagen, ob ich nicht schon gleich mich wieder in ein neues Abenteuer gestürzt hätte, hätte es Corona nicht gegeben.
Ich glaube, das kommt viel ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber doch zugute, dieses man muss runter vom Gas, man muss ein bisschen jetzt entschleunigen.
Also wir haben
sogar
Zeit,
dramatisch entschleunigen.
Meine Frau und ich haben eine Zeit verlebt, das war unglaublich.
Schön oder unglaublich anstrengend?
Nein.
Unglaublich
Meine
schön.
Frau hat zu mir gesagt, Andi, jetzt bist du daheim, hoffentlich verstehen wir uns gut, weil sonst warst du ja immer nur in der Früh wegfahren und auf die Nacht, in der Nacht kommen. Hoffentlich verstehen wir uns gut.
Das glaube ich, dass man da auch Sorge hat.
Na,
dass
muss
man,
das, muss ja, man, weil das ist, natürlich. Du wohnst zusammen, du bist beieinander und plötzlich hat der Mann viel mehr Zeit. Und wir haben auf einmal Dinge gemacht, das war unglaublich. Ich habe nicht einmal gewusst, das muss ich jetzt sagen, da werden sich einige Männer denken, na, was ist denn das für einer? Ich habe nicht gewusst, wie man ausmalt zu Hause. Ich habe ausgemalt auf einmal. Ich habe mehr Farbe auf mir gehabt als auf der Wand.
Aber es hat gut ausgeschaut.
Aber es hat gepasst. Ja. Ich habe den Zaun, wir haben viel Zaun, wir haben ums Haus einen Holzzaun. Den habe ich gestrichen und lauter so Sachen.
Toll. Hast du auch gekocht?
Ja, Wahnsinn. Ich hab, lauter Dinge auch wieder. Meine Herren, wenn ihr das alles schon gemacht habt, wenn ihr zuhört jetzt, dann seid ihr tüchtig. Ich konnte es nicht. Ich habe nicht gewusst, wie man Geschirrspüler ein- und ausräumt. Ich wusste nicht, wie man eine Waschmaschine startet.
Aber wie geht es da deiner Frau jetzt, wenn du all das übernimmst?
Frau hat im Moment ein tolles Leben.
Ah, sehr gut.
Na,
das
ist schön so. Sie lässt mich ja nicht. Sie ist ja viel zu fleißig, dass sie sagt, du magst es. Aber sie war zum Beispiel jetzt in diesem Jahr jetzt mit Corona, war sie auf Kur 3 Wochen, weil es Probleme hat ein bisschen auch. Und ich war ganz alleine daheim. Und
hast du das geschafft?
Schwierig, aber schwierig, aber es ist gegangen. Nein, und lauter Dinge, die ich nie gemacht hätte in meinem Leben. Ja.
Wie lange seid ihr beide schon verheiratet?
Jetzt wären es Ende Mai 25 Jahre.
Toll. Silberne
Hochzeit. Ja.
Gescheit gefeiert, nehme ich an.
Naja, wir hätten so schon, meine Frau hätte voriges Jahr den 50. Geburtstag gehabt. Corona, nicht gegangen. Jetzt waren wir 25 Jahre verheiratet, zumindest wir feiern, das machen wir eh, aber wie weit
was ist denn euer Geheimrezept eurer Partnerschaft. Ist es tatsächlich auch vielleicht dieses, dass du viel weg warst und dass ihr das so ein bisschen jung halten konntet? Oder was ist da eure...
Ich glaube, die Überschrift, die an dieser gut funktionierenden Beziehung ganz oben, ganz dick und fett drüber steht, ist die Toleranz meiner Frau. Mhm. Das habe ich immer bestätigt. Ich bin kein einfacher Mensch. Ich bin ein Löwe im Sternzeichen. Ich weiß nicht, wie weit man das ernst nehmen muss. Aber ich bin ein Mensch, der den Mittelpunkt braucht. Und sie ist so tolerant. Und das war sie immer. Das war sie immer, wie ich es kennengelernt habe. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich gebe ihr auch nicht Anlässe, wo sie leiden würde. Mhm. Das sage ich auch wieder. Mhm. Ja, ich bin schon ein Mensch, der sehr viel Wertschätzung hat für seinen Partner. Mhm. Aber das muss man schon alles durchstehen, dass der Mann in der Früh wegfährt um 6, 7 in der Früh und dann halt sagt, heute bin ich ich schaue, dass ich um 6 da bin. Mhm. Und dann ist statt 6 9. Oder dann ist. Und wäre das nicht von ihr aus, aber so war es, wie ich es kennengelernt habe, wäre das nicht, dann hätte das nicht funktioniert.
Warum habt ihr euren Lebensmittelpunkt im Waldviertel belassen, obwohl du ja hier in Wien viel gearbeitet hast? War das einfach, weil du dort deine Wurzeln hast, eure Wurzeln sind? Warum seid ihr, weil das Pendeln ist ja wirklich wahnsinnig aufwendig gewesen und teilweise ist es ja noch aufwendig.
Die Wurzeln waren nicht der Ausschlag. Also ausschlaggebend waren nicht die Wurzeln. Erstens einmal muss ich dazu sagen, dass ich eine sensationelle Lebensqualität habe, die ich mir in Wien nie leisten hätte können. Ich habe ein sehr großes Haus. Das klingt jetzt wieder fast überheblich, aber ich sage es trotzdem. Unser Haus steht in einem Park, aber der Park gehört nicht uns, sondern mein Vater hat mir einen Grund vererbt. Mhm. Der Grund ist im Stadtpark von Groß-Ickertz. Da habe ich ein Haus hinbaut. Und wenn mich jemand fragt, Herr Marek, haben Sie einen Garten? Nein, ich habe einen Park. Wow, wie groß ist der? 80.000 Quadratmeter.
Den müssen Sie selber mähen?
Nein, das machen die Gemeindebediensteten. Also eine mega Lebensqualität.
Ja, super.
So, immer noch nicht. Diese Lebensqualität, dieses könnte ich mir in Wien nicht leisten. Mhm. Ist einmal so. Mhm. Ja. Aber das Um und Auf war dann schon dieser Aspekt, dass meine Kids, wie der Lucky so gewachsen ist und Freunde und Schule, zu Fuß in den Kindergarten, zu Fuß in die Schule, durch den Park durch und schon in der Schule. Nicht einmal Straße zum Überqueren. Kann ich mich erinnern, wie ich zu Sabine gesagt habe, naja, jetzt lassen wir ihn halt einmal anfangen in der Volksschule. Dann ist er in der Volksschule und ist fertig mit der Volksschule und hat dort seine ganzen Freunde. Mhm. Noch einmal.
Da will man dann auch nicht die Kinder verplanen.
Also es klingt jetzt banal, aber ich habe dann das einfach akzeptiert, weil du sitzt im Auto und telefonierst von Groß-Ickertz bis Wien.
Genau,
Freisprecheinrichtung.
Genau, ja. Irgendwann ging dir das dann, ja.
Das funktioniert, das ist gegangen und hat gepasst. Natürlich bist 80.000 Kilometer auf der Straße in einem Jahr. Ja. Mhm. Das musst wissen, dass das mit Gefahren verbunden ist.
Warst du da unfallfrei oder ist dir da auch mal
Nein.
nie was passiert?
Ich hatte in diesen 27,5 Jahren bei Rapid hatte ich zweimal einen Unfall mit Wild. Mhm. Sonst nichts.
Das ist die Gefahr bei dieser Strecke, nämlich der Wildwechsel.
Sehr viel Wildwechsel.
Ihr habt miteinander zwei Söhne?
Nein, Tochter.
Eine Tochter und einen Sohn. Mhm. Und der Sohn, der ist jetzt in deine Fußstapfen getreten, der macht jetzt den Stadionsprecher bei Rapid. Wie alt ist dein Sohn?
Luki ist mittlerweile 24, ist ein ganz tüchtiger Bursch. Ich habe auch wieder dank der Sabine, ich habe nicht einmal mit einem lernen müssen für die Schule. Kathi, dasselbe, komme ich auch gleich dazu, dann dasselbe in Grün, macht auch die Schule jetzt maturiert heuer. Ganz tüchtig. Also da haben wir ein ganz großes Glück, dass das so funktioniert hat. Luki mit, glaube ich, 6, 7, 8 Jahren ist er schon, mit 8 Jahren war es, hat er die Rapid-Aufstellung heruntergepredigt, gewusst genau, wer wo spielt und so weiter. Wurde zum totalen Rapid-Fan und ist mit mir immer wieder mitgefahren zu spielen. Mhm. Und nicht nur, dass er die Spiele genossen hat, er hat jedes Telefonat von mir gehört. Egal, ob ich gesprochen habe mit den Fans, ob ich gesprochen habe mit dem Präsidenten, ob ich telefoniert habe mit den Spielern.
Oder aufgenommen,
er hat das aufgesaugt.
Ja.
Und es war dann so, wie er dann schon reifer war, wie er schon 16, 17 war, war es oft so, dass er zu mir gesagt hat, Papa, das würde ich jetzt nicht so machen.
Aha.
Und ich habe darauf gesagt, wieso, Lucky? Naja, aber ich weiß nicht, ob das den Fans recht ist, wenn man das oder das... Da war so viel Intelligenz dahinter, so viel Vernunft dahinter.
Hattest du das auch angenommen dann, diese Kritik?
Ja, sicher. Naja, ich bin jetzt nicht hergegangen und gesagt, so ist, aber ich habe mit ihm darüber geredet.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann habe ich mir entschieden, ich werde es so machen, ob es jetzt so ist oder so, das ist egal. Aber, und da habe ich einfach gemerkt, der hat das im Blut. Und moderiert hat er auch zeitig schon begonnen, kleine Geschichten. Zuerst einmal in der Volksschule schon ein bisschen um dumm geredet, dann natürlich im Gymnasium und dann nachher war es schon so, wie er so 17, 18, 19 geworden ist. Er hat jetzt dann nachher auch studiert, Medientechnik und damit hat er sich noch mehr in dieses ganze Thema hineingelebt. Und es war dann so lässig, wenn bei mir Anfragen waren, Herr Marek, hätten Sie Zeit, Moderation dort und dort? Ja, habe ich niedergeschrieben. Am nächsten Tag ist eine Anfrage, Herr Marek, hätten Sie Zeit? Nein, da kann ich nicht. Aber warten Sie, ich habe einen Guten, der das kann.
Der hat ja fast dieselbe Stimme wie du, habe ich gehört.
Ja, klingt genauso.
Und das ist ja toll.
Das war dann gut und ja, und für mich war dann, wie ich gewusst habe, ich entscheide mich, da wegzugehen von Rapid. Ist der Geschäftsführer Christoph Peschek zu mir gekommen und hat gesagt, Andi, wie tun wir weiter? Habe ich gesagt, nimm ihn Lukas, der ist großartig.
Aber das ist toll, dass das wirklich so möglich war. Das finde
genau.
Ich ist wirklich
war
schön,
von Rapid her großartig.
Ja.
Mir war eines nur dann sehr wichtig, weil es natürlich auch die Fans sollen zufrieden sein mit ihm. Nicht, weil der Marek Andi sagt, der ist gut. Und dann habe ich die Fanvertreter, die aktive Fanszene von Rapid, habe ich eingeladen. Und habe einer gesagt, passt auf einmal, ihr entscheidet es. Nicht mir zu lieb. Ich will, dass ihr sagt, der Lucky ist für euch okay, dann werde ich dem Lucky sagen, Max.
Aber das war dann wahrscheinlich einstimmig.
Es war dann einstimmig und ich habe dann den Lukas gesagt, du, die haben gesagt, sie hätten die gern. Und dann
woher,
war er begeistert.
Woher kommt dein Rapid-Blut, dein grünes Blut? Ist das auch vererbt und
nein,
wie
gar
ist
nicht.
Das entstanden?
Gar nicht vererbt, weil mein Papa gar nicht ein Fußballfan war. Das ist entstanden, dass Rapid in meinem Ort Fußball gespielt hat. Rapid war zu Gast, ich glaube, das war 72, da war ich 10 Jahre alt, hat Rapid ein Testspiel gegen Grosickerz bestritten. Und da waren sie alle da, diese, oder 74 war es, glaube ich, Hans Krankl und so weiter. Da war ich ja 10, 12-jähriger Bub. Und da habe ich zum ersten Mal den Kontakt gehabt. Und,
das war, dann, da war es um dich geschehen.
Genau, ab dann habe ich halt so richtig gesagt, das ist meine Mannschaft. Und somit war klar, es kann die Austria nicht meine Mannschaft sein, weil ich bin Rapid-Fan. So ist es dann. Dann bin ich eher gar nicht so der Fußballer gewesen, weil dann bin ich ganz in die Musik hineingekippt.
Das wäre noch eine Frage, weil ich habe ja recherchiert, du hast sogar bei einer Ausscheidung mitgemacht für den Song Contest.
Ja,
84, glaube ich.
Genau, ich habe 80 meine erste Schallplatte aufgenommen.
In Schlagerrichtung, glaube ich.
Ja, war Schlager und ich habe aber nie gewusst, genau. Hauptsache, ich darf auf der Bühne stehen, ob das Schlager war oder Pop war oder Rock war. Ich habe dann mit meiner Band eigentlich alles gespielt und habe dann einige Singles aufgenommen und eine LP. Und dann habe ich mich beworben für den Song Contest und bin unter, weiß ich nicht, glaube ich, 800 unter die besten 30 gekommen.
Du warst, glaube ich, sogar Sechster.
Dann habe ich vorsingen müssen und dann in die Live-Show, moderiert von Vera Russwurm, 1984, aus 12 mach 1, hat es geheißen. Und ich bin da Sechster geworden und war aber eine große Erfahrung und toll. Und dann habe ich mehrere lässige Engagements gehabt, habe Auftritte gehabt, habe dann noch eine Single gemacht, eine recht gute, so eine Ö3 ein bisschen gerannt. Und schöne Konzerte, durfte Vorgruppe sein von Status Quo,
no,
Vorgruppe
schön.
Von Reinhard Fendrich. Ja, war alles, war lässig. Ja. Und dann ist etwas passiert. Ich habe meine Schulausbildung fertig gehabt in der Textilbranche. Ich habe in Wien nach dem Gymnasium in Horn habe ich die Textilschule gemacht in der Spengergasse in Wien, weil klar war, meine Eltern haben zu Hause eine Textilfirma gehabt, also so Einzelhandel, Verkauf von Mode. Und war klar, der Sohn wird irgendwann heimkommen. Und ich wollte noch gar nicht heimkommen, weil ich habe mich wohl gefühlt, Musik gemacht, gesungen und alles. Dann auf einmal stirbt mein Papa. Ganz plötzlich, und war der Patriarch zu Hause, der alles gecheckt hat. Und meine Mama, kann ich mich erinnern, sagt zu mir: Andi, was tun wir jetzt? Und ich sage drauf: Naja. Und dann hat das begonnen, was sich dann mein Leben durchgezogen hat. Ich mache aber nie halb. Mhm. Da habe ich dann mit knapp 22 Jahren zu Hause 4 Geschäfte übernommen und habe sie ausgebaut, die Firma, auf 50 Mitarbeiterinnen und 8 Geschäfte. Mhm. Aber da wurde ich so zum Workaholic. Mhm. Mhm. Weil ich habe gesagt, ich muss der ganzen Welt beweisen, nicht einmal der Welt, ich muss dem Waldviertel beweisen, dass
Vater
ich das kann.
Vielleicht auch, der genau. Oben auf dich schaut,
genau.
Dass du
genau.
Das
dass ich das kann, und das war dann am Anfang gar nicht einfach, aber geschafft, und habe dann mit der Musik aufgehört, aber dann hat sich aus dem entwickelt, das war lustig und ist auch so entstanden, dass wir zu Hause Modeschauen gemacht haben. Und
da kommt auch dein Modebewusstsein her.
Ja,
gell?
Weil und ich habe mal
sehr modisch.
Genau, genau, das taugt mir sehr. Und ich habe dann gesagt, das kann ich doch selber moderieren, wieso soll ich jetzt einen Moderator engagieren?
Ah, verstehe, und so ist das entstanden.
Und habe dann begonnen, Modenschauen zu moderieren, und dann ist es immer mehr geworden und mehr geworden.
Mhm. Interessante Geschichte, das wusste ich gar nicht, dass du eigentlich sogar ein Geschäftsmann, ein richtiger warst.
Über,
habt ihr dann die Geschäfte?
Über eine lange Zeit, ja. Das waren immerhin, darf man nicht vergessen, das muss ich aufpassen, das war 16 Jahre.
Hast du einen Bruder oder Geschwister, die das dann übernommen?
Nein, also ich habe das dann verkauft.
Okay,
und habe meinen nächsten Lebensabschnitt begonnen, das war dann Rapid.
Und davor war ein bisschen noch gesungen eben, oder war das dann
Das war dann mit Geschäft parallel, ja, genau. Aber hat dann natürlich abgenommen, weil ich habe nicht mehr kennen, ich habe daheim gearbeitet und das war dann nicht mehr so leicht möglich dort und da nehmen wir ein bisschen was auf und tut dann mal ein bisschen musizieren, geht
aber
so
du würdest auf jeden Fall das unterstreichen, von nichts kommt nichts, gell? Also das heißt, man muss schon, wenn man was will, was dafür tun, aber wenn man was tut, dann kann es gut gehen.
Also du bringst deine Frage mit der Aussage am Punkt. Mhm. Es geht, und natürlich gibt es Menschen, die großes Glück haben. Die gibt es. Ja. Der hat halt jetzt, sagt einer, pass auf, ich habe toiliert für die und wir nehmen das auf und der singt ganz gut und auf einmal wird es ein riesiger Hit. Mhm. Das ist Glück.
Zur richtigen Zeit,
weil er, richtigen genau, Ort. Genau, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, er hat die richtige Stimme. Mhm. Aber dann, aus dem was zu machen, dass es nicht der One-Day-Hit ist, da brauchst du dann schon wieder das, was mein ganzes Leben halt mich begleitet hat. Mhm. Dass ich halt schon ein sehr fleißiger Mensch war. Und mich hat eine Frage begleitet. Meine Mitarbeiter bei Rapid haben immer zu mir gesagt, das ist eigentlich auch krank, Andi, gell? Da klatschen tausende Menschen. Wir machen eine Veranstaltung, die geben uns als Veranstalter Standing Ovations. Mhm. Du gehst von der Bühne, setzt dich mit uns zusammen und sagst als ersten Satz, was war heute schlecht? Und das war ich. Mhm. Natürlich habe ich es gelobt. Natürlich habe ich gesagt, mein Team sind die Besten.
Also du warst schon immer selbstkritisch.
Ich wollte ganz. Boah, ich wollte wissen, was war jetzt. Hat es was gegeben, was nicht gut war?
Warst du dann auch kritikfähig? Das heißt, wenn dann jemand wirklich einmal was gesagt hat, ohne dass du ihn gefragt hast, ja, konntest du dann damit wirklich gut umgehen?
Das war ein Problem von mir, dass ich in meiner Zeit, Anfangszeit, noch gar nicht Anfangszeit, das ist eigentlich, ich habe mich das lang begleitet, bis ich irgendwann einmal draufgekommen bin, dass es nicht geht im Leben, dass man es jedem recht macht. Ja. Wenn ich moderiert habe vor 500, 600, 700 Leute. Und ich habe irgendwie gemerkt, einer ist da nicht ganz zufrieden. Das kriegt man mit, wenn man ins Publikum schaut.
Der eine zählt mehr als die anderen 500, gell?
Das ist ganz schlecht. Mhm. Das ist ganz schlecht. Und das habe ich wirklich viele Jahre gehabt. bis ich dann draufgekommen bin, es geht nicht. Es ist einfach, und das war ein Prozess, aber das habe ich dann schon auch verkraftet.
Aber das erzählen mir auch viele Künstler, wie der Herbert Steinböck zum Beispiel auch, oder der Günther Leiner, dass man immer auf den einen schaut, der gerade dort sitzt und nicht lacht und nicht klatscht, der beschäftigt einen und nicht die anderen, die alle dabei sind.
Ich habe eine Geschichte, die erzähle ich dir jetzt als Erste, irgendwo live, habe ich noch nie in einem Interview gesagt.
Ja.
Weggebracht hat mich von diesem Wahnsinn eine Situation, dass ich bei einer Veranstaltung Stimmung gemacht habe. Für jemanden, den nenne ich jetzt nicht, aber für jemanden, der mich engagiert hat. Der jemand ist dann gekommen, hat seine Ansprache gehalten und alles. Und wie ich diese Stimmung mache und wie ich will, dass die Leute klatschen und aufstehen und Stimmung und sich wohlfühlen, sitzt in der ersten Reihe jemand und steht nicht auf und klatscht nicht. Ich fixiere den. Das macht mich verrückt und ich möchte hingehen und möchte sagen, wieso klatschst du nicht? Und ich mag es aber nicht, weil ich überwinde mir jetzt, nein, das kann man nicht, das kann man nicht, das geht zu weit. Aber ich fixiere mich auf ihm die ganze Zeit. Und dann ist die Veranstaltung vorbei. Und der Mann steht auf und geht zum Firmeneigentümer und spricht mit ihm. Ich schaue so um mich und denke mir, was will der jetzt? Da klatscht er nicht und jetzt regt er sich auch noch auf über mich. Auf einmal holt mich der Firmenchef, großer Konzern, holt mich zu sich und sagt, Herr Marek, ich wollte mich bedanken. Die Moderation war großartig und dieser Herr ist langjähriger Freund von mir, fast väterlicher Freund. Der hat gesagt, er hat noch nie einen Moderator erlebt, der so gut ist wie Sie, Herr Marek.
Schau.
Und ich denke mir, da irgendwo stimmt ja nicht. Und ich will ihm die Hand geben und er hatte nur eine Hand. Er hat nicht klatschen können.
Ach so, okay.
Und ab diesem Tag wusste ich, hör auf, lass dich nicht von dem, versuch das Beste, aber lass dich nicht beeinflussen, ob jetzt einer mitklatscht oder ob der vielleicht gerade mit seiner Frau redet oder ob er traurig ist, weil gerade seine Aktien runtergeflogen sind irgendwo. Du musst schauen, dass alle anderen mit dir leben
eine
da.
Eine lehrreiche Geschichte. Gut. Ich habe jetzt das Ende so erwartet, dass der vielleicht so fasziniert war von dir, dass er gar nicht klatschen konnte, weil er so ja, weg
nein,
war.
Nein, er hat aber nicht kennen, weil er keine zweite Hand gehabt hat. Und ich habe das nicht gesehen. Er hat das Sakko so runterhängen gehabt.
Ja, eine interessante Geschichte. Ja, das ist natürlich, man lernt nie aus.
Genau.
Und Erfahrungen bringen einen bekanntlich weiter. Kommen wir noch einmal zurück zu Rapid. Das interessiert mich jetzt tatsächlich persönlich. Das ist schon ein enormer, wie soll ich sagen, so wie so eine Glaubensrichtung fast schon Rapid. Ja. Das ist wirklich enorm, wie da manche da drinnen hängen, die da mitleben und mitfiebern. Was ist da dieser Esprit, was macht das aus, woher kommt das, was glaubst du? Ist es bei anderen Mannschaften auch so? Ich meine, ich nehme es jetzt bei Rapid besonders stark wahr. Bei anderen kann ich es jetzt vielleicht gar nicht so genau. Oder ist es tatsächlich auch so, dass es bei Rapid extrem eine extreme Fangemeinde gibt. Wie siehst denn du das?
Also generell einmal vielleicht für dich, wo du jetzt nicht so drinnen bist im Fußballthema. In Österreich hat Rapid auf jeden Fall einmal die größte Community, die es gibt. Ja? Das heißt, Rapid kann Menschen bewegen.
Aber warum ist das so bei Rapid? Warum schafft das Rapid? Woher kommt das?
Das hat Rapid nicht immer geschafft. Es gab Jahre, es gab Jahrzehnte, da wurde Rapid Meister, Cupsieger, Supercupsieger und es waren im Stadion 4.000, 5.000 Menschen. Ja. Von alleine geht gar nichts. Das ist wie überall.
Das heißt, das ist auch deine Arbeit, die dahinter steckt,
kann man sagen. Das war über viele Jahre meine Arbeit, auch meine Aufgabe. Mhm. Das war mein Ziel. Ich will Fanbindung betreiben. Und weißt du, wenn Rapid jetzt heute hergeht und sagen würde, wir kaufen den Messi, dann ist es ein leichtes, dass das Stadion voll ist. Aber Rapid hat nicht die finanziellen Mittel, jetzt den jedes Jahr 5 Top-Spieler zu holen, dass alle herpilgern. Also musst du schauen, dass du das ganze Umfeld, alles was dazugehört, dass du das in so eine Richtung bringst, dass man gerne zu Rapid geht, weil man sich wohlfühlt, weil eine super Stimmung ist. Und das ist halt schon anders als bei vielen anderen Vereinen. Aber vom Grund her war es halt schon, und das hat jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun, es war halt immer Rapid der größte Verein in Österreich. Mhm. Das war auch immer, das ist geschichtlich halt her, Rapid ist 1891 gegründet worden und ist über die vielen Jahre ist Rekordmeister und so weiter.
Ist ja mit dem Erfolg einfach natürlich
genau.
Die Fangemeinde.
Es gibt eine riesige Fangemeinde, nur musst du sie abholen, trotzdem. Und die Konkurrenz wird von Jahr zu Jahr größer, war früher nur ein bisschen vielleicht Tennis oder ein bisschen vielleicht Skifahren als Konkurrenz und so weiter, geht es ja weiter, Golf wird gespielt, du sitzt vorm Computer, du bist im Internet, du siehst Fußball im Fernsehen wunderbar aufbereitet, du musst nicht unbedingt ins Stadion gehen, ne? Aber unsere Aufgabe war es, meine Aufgabe war es über viele Jahre, das Potenzial, das da ist, abzurufen. Mhm. Und das gibt es, das ist riesig.
Euch, ja.
Ist gut gelungen und ich wünsche es mir, wenn diese Corona-Nummer vorbei ist, dass die Fans wiederkommen.
Bestimmt, das glaube ich sehr sofort. Ja. Jetzt war vor ein paar Tagen, wir müssen ein bisschen zurückdenken, ein wichtiges Spiel, Rapid gegen Salzburg. Wie geht es dir da? 4-2 verloren. Schaust du dir das an? Leidest du da mit?
Alles, was du sagst. Ich schaue mir es an, ich leide mit. War nach diesem Spiel jetzt nicht so traurig. Okay. Warum ich nicht so traurig war, ist, weil Rapid eine unglaubliche Saison spielt.
Genau.
Großartig spielt, genau. Man muss immer wissen, genau. Da gibt es eine Mannschaft, da gibt es leider verletzte Spieler bei uns, die kannst du nicht ganz einfach immer das wegtun und sagen, muss man jetzt fahren wir nach Salzburg und wir werden. Nein, es ist, Salzburg hat einen riesigen Kader, Salzburg hat eine super Mannschaft und wenn du über eine Saison so knapp dran bist an Salzburg, wie wir sind, dann ist das schon mal großartig. Ja? Jetzt war natürlich das Spiel, das 4-2, war schon offensichtlich, dass Salzburg besser ist. Ich glaube, unsere Mannschaft hat auch nicht den besten Tag gehabt. Das können wir noch besser. Mhm. Aber ich war jetzt gestern, nach diesem Spiel, jetzt war ich nicht zu Tode betrübt. Ich habe einfach gemerkt gehabt, dass das heute nichts wird. Aber über das Jahr gesehen, tolles Trainerteam, tolle Mannschaft.
Du kannst das gut verarbeiten.
Ja. Ich kann manchmal das nicht so gut verarbeiten, das weiß auch meine Frau mittlerweile, das geht mir aus dem Weg. Mhm. Nicht, weil ich jetzt randaliere, sondern weil ich halt dann down bin, wenn es nicht funktioniert.
Ja, ja.
Aber gerade gegen Salzburg bin ich dann nicht so down, weil ich da auch weiß, da sind andere Mittel dahinter auch noch.
Ich war, bevor du zurückgetreten bist, bevor diese Feier im Stadion war, ich glaube ein paar Wochen vorher war ein Match gegen Salzburg, wo ich auch dabei war. Und da war in der Überspielzeit, es war 0-0 und in der Überspielzeit schießt Salzburg ein Tor. Jetzt bin ich schon auch Fan von Rapid, halt mitgefangen. Aber ich lebe da jetzt nicht so mit, aber es war dann doch sehr aufregend für mich, dass jetzt doch noch das Tor geschossen wurde. Wie war das für dich? Hast
du sprichst,
deine Pulsuhr
nein,
oben
du
und was
sprichst,
hättest du für einen Puls?
Du sprichst jetzt natürlich etwas an, das natürlich jetzt auch in dem Podcast gut passt, weil ich hier ein bisschen mehr noch eingehen kann in meine Arbeit, die ich bei Rapid gemacht habe. Mhm. Ich konnte in diesen vielen Jahren kein Spiel genießen.
Mhm.
Warum ich es nicht konnte, ist, weil viel zu viel
rundherum
an mir hängt es.
Verstehe.
Ich habe ein Funkgerät in meinem Ohr und ich bekomme während des Spiels die Frage, Andi, wir haben ein Problem. Das geht so weit, Andi, wenn man Probleme im VIP-Club, geht das Wasser aus.
Das musst du auch regeln.
Das ist meine Aufgabe.
Wahnsinn.
Was sollen wir jetzt tun? Und ich sage, ja, bitte fahrt dort und dort hier und holt was. Aber an so einem Tag, wie das war, du sprichst dann das Cup-Spiel gegen Salzburg.
Ja, genau.
Wir sind in die Verlängerung gegangen, es ist 1-1 gestanden.
Ja,
und
in
der 119. oder 120.
Ja.
Minute passiert das.
Genau.
Dann geht in meinen Kopf nicht durch, Jössers, nein, wir steigen jetzt nicht auf, sondern der erste Satz ist, Jössers, na, hoffentlich haben wir jetzt keine Pressel mit den Fans.
Ah, okay. Mhm.
Der nächste Satz, der in meinen Kopf durchgeht, ist natürlich, oder in weiterer Folge, schade, weil jetzt wird im Fanshop nichts mehr los sein.
Okay.
Der nächste Satz, der in meinem Kopf ist, hoffentlich, und. Mhm. Da spürt sie so viel an, ja, weil so viel Emotionen an so einem Sieg oder an einer Niederlage parallel mitlaufen.
Also da ist dann natürlich auch der Wirtschaftsgedanke ein sehr großer.
Es ist der Wirtschaftsgedanke ein großer, es ist der sportliche Gedanke natürlich ein großer, aber bei mir,
aber
wenn ich jetzt...
Aber der erste Gedanke ist die Fangemeinde, ob die eh dann nicht auszuckt. Sozusagen.
Nicht nur auszuckt, ja, was ist mit, gar nicht jetzt nur das Auszucken, das ist die eine Geschichte, aber du hast jetzt eine Fangemeinde, du weißt, was würde alles jetzt in den nächsten Wochen passieren, Positives.
Ach so, ja.
Wenn du das heute gewinnst. Und jetzt ist es auf einmal weg.
Das war so knapp.
Genau.
Das war so schade.
Und du würdest Salzburg, auf einmal schlagst du Salzburg, du hast Salzburg hinaus.
Daheim.
Ja. Und da wird sie so viel tun. Was glaubst du, imagemäßig, Zeitung, Titelseite, und das geht in meinen Kopf auf einmal durch.
Aha, ja,
und auf einmal geht in meinen Kopf, wie ist das? Na, hoffentlich, was ist jetzt? Bah, was haben wir jetzt wieder? Und da hängt natürlich so viel, und du hast das Wirtschaftliche angesprochen. Du spielst ein Spiel, ich kann mich erinnern, wir spielen das Wiener Derby. Da. Und wir machen vor dem Spiel in 3 Stunden, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Euro Umsatz im Fanshop. Es geht die Post ab, das kann man sich nicht vorstellen.
Wahnsinn.
Auch meine Verantwortung gewesen. So, jetzt verlierst du das Derby, und nach dem Derby, nach der Niederlage, abgesehen, dass es fantechnisch nicht einfach ist, und gehe ich in den Fanshop und er ist leer. Du machst nur mehr 500 Euro Umsatz. Natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt für den Verein, immer für den Verein.
Ja, klar. Ja.
Also schon alles, und deshalb habe ich im Interview, deshalb wiederhole ich es einmal gesagt, ein Spiel genießen konnte ich überhaupt nicht. Mhm. Weil da war so viel war da los. Und so viel, da sind Leute zu mir gekommen, mein Gott, na, schade, dass wir heute nicht, gewonnen haben. Und bei mir war das schade, dass wir nicht gewonnen haben, ganz anders gelagert
natürlich.
Als bei ihm.
Ja, klar. Ja,
bei ihm war es, jetzt haben wir heute das Match nicht gewonnen. Bei mir war es, und jetzt haben wir so viel, hätte man mehr erreichen können dadurch.
Hast du, es gibt ja solche... Uhren, die alles tracken. Das wäre schon interessant, was du für einen Energieverbrauch hast während so einem Match oder was du da Verbrauch hattest. Das
also,
muss enorm gewesen sein, die ganze Anspannung, die Aufregung.
Ich glaube, deshalb bin ich ja wirklich in den vielen Jahren nicht dick geworden.
Nein, du bist sehr schlank.
Ja. weil ich immer wieder, glaube ich, viel verbrennt habe in dieser Zeit.
Ja. Hast du es auch kompensiert dann? Danach gegessen, getrunken? Hast du das irgendwie ausgeglichen?
Ich sitze da mit der Päpst in der Ernährung am Tisch.
Da kommen
und
jetzt pack aus deine Sünden.
Alles, mein ganzes Leben sind Sünden in Sachen Ernährung, weil ich glaube, ich mache nichts richtig. Das Einzige, was ich richtig mache, ist, ja, eigentlich, wobei, ich muss aufpassen, im letzten Jahr, seit ich mehr zu Hause bin, mache ich viel richtig.
Na, und die Erkrankung wird dir wahrscheinlich auch ein bisschen...
Weiß ich nicht einmal nicht? So, vielmehr meine Frau, die jetzt mich regelmäßig zum Essen gezwungen hat. Sonst war das halt wirklich so, kann ich nicht, und dann aber heimkommen um 10 Uhr auf die Nacht und dann gegessen.
Ja. Ja.
Jetzt ist schon ein Rhythmus, jetzt ist man in der Früh, heute halt, tut man frühstücken um 8 Uhr in der Früh und nicht um 6:30 im Auto fahrend. Ja.
Aber immerhin hast du was gegessen um 6:30 im Auto fahren und nichts gegessen.
Und das habe ich schon immer gemacht, weil das auch wieder, da habe ich mein Backerl gekriegt und
super.
Das habe ich mitgenommen.
Ja, ja.
Nur jetzt ist von der Ernährungsseite her natürlich ein Unterschied, weil jetzt ist Mittagessen zu Mittag und Abendessen nicht um 9 oder 10, sondern um 6 oder 7. Und das ist schon richtig gut. Außerdem hat meine Frau gelernt bei der Frau Butschel Lachkowitz.
Lachkowitz, Butschel ist wurscht, das passt trotzdem.
Umgedreht, Entschuldigung, Lachkowitz, Butschel. Hat sie gelernt, dass sie mindestens 5 Stunden soll der Abstand sein. Und dann kommt sie mir immer mit etwas, was ich ja nie geglaubt habe, aber ich mag es halt dann auch. Man darf manches Mal, darf man sündigen.
Natürlich.
Ehrlich?
Das sage ich dir jetzt auch. Ich sitze vor dir, ich kann es dir bestätigen.
Echt, wahr?
Ja,
na gut.
Natürlich.
Ich sündige jeden Tag,
ja,
aber alles wurscht.
Ja, du darfst es leisten. Du kannst es dir leisten. Kommen wir bitte nochmal auf ein Thema zurück. Das interessiert mich jetzt, die Wirtschaftlichkeit hinter diesem Sport. Du hast den Fanshop schon angesprochen. Enorm war es da natürlich... Geld auch reinkommt. Wem kommt das jetzt tatsächlich zugute? Dem Nachwuchs, den Spielern? Was passiert tatsächlich, wenn jetzt so viel auf einmal da Gewinn gemacht wird? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht.
Du bringst jetzt in einem Satz viele Dinge durcheinander.
Okay.
Weil erst einmal so viel Gewinn, es kostet ja alles was.
Genau, aber trotzdem ist ja die Spanne.
Es gibt immer nur einen Endzweck. Dass du mit dem, was übrig bleibt durch all das, was Rapid einnimmt, Merchandising,
Die Tickets.
Sponsoren,
also, ja.
Tickets, alles, was dazugehört. Dass letzten Endes das gewährleistet ist, dass Rapid eine schlagkräftige Mannschaft hat.
Das heißt, für die Spieler wird es dann ausgegeben, auch um andere Spieler zu kaufen.
Um einen Transfer zu bekommen.
Genau.
Und. Ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Aber das Entscheidende ist, das geht nicht immer nur, dass du jemand kaufst irgendwo, sondern du musst natürlich dein Fundament aufbauen durch
natürlich.
Eigene Spieler.
Ja, ja.
Und das ist das, wo das Geld auch gut eingesetzt wird im Nachwuchsbereich.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber es gibt immer nur ein Ziel, den Spielbetrieb zu finanzieren.
Mhm. Mhm.
Und dieser Spielbetrieb ist eben, dass du eine schlagkräftige Mannschaft hast, weil wenn da wieder alles passt, wenn alles funktioniert, wenn du die Möglichkeit hast, diese unsere Leute, die jetzt da bei Rapid am Werken sind, der Herr Barisic, der Herr Peschek, wie sie alle heißen,
Die auch was verdienen, logischerweise.
Ja gut, die verdienen natürlich auch was. Aber nur, es sollen sie aber, die machen
natürlich.
Einen super Job.
Ja.
Aber die haben alle miteinander ein Ziel, dass Rapid eine gute Mannschaft hat, dass Leute zuschauen kommen, dass Leute von zu Hause sich das anschauen, dass für die Mannschaft, der Verein, für den Sponsor interessant ist. Und da muss man jetzt abwägen, muss ich jetzt einen Spieler holen, der sehr teuer ist, aus Deutschland oder wurscht woher, oder kann ich es mit eigenen Spielern machen?
Mhm.
Und das wird bei Rapid super gemacht.
Ja.
Also die machen das super, da sind immer wieder Nachwuchsspieler eingebaut in der ersten Mannschaft, so viele wie in den letzten Jahren war es früher ja gar nicht.
Mhm.
Und das ist das Thema.
Wie siehst denn du das mit diesen Transfern, was da für Summen ja teilweise hingelegt werden für Messi, Ronaldo und wie sie alle heißen? Das ist doch wirklich schon sehr, also wie soll ich sagen, abgehoben ist nicht einmal mehr der richtige Ausdruck. Das sind ja Summen, auch die Spieler teilweise bekommen, selbst Alaba und so weiter. Wieso ist das so?
Du sagst gerade selbst Alaba, du weißt schon, wer der Herr Alaba ist, oder? Du
Alaba.
Weißt schon, dass der jetzt bei Bayern München gemacht hat, schon in, weiß ich nicht, den 13. Titel. Das ist halt ein ganz großer.
Schon, aber das sind ja Summen dennoch, das ist ja im Verhältnis, was auch der Mensch alleine verdient. Also das ist für mich immer als außenstehende Person, denke ich mir, das ist unglaublich. Wieso wächst das auch so? Warum ist das so ein enormer, wie soll ich sagen, das ist, sind also Geldsummen, die sind extrem, finde ich.
Ich glaube, dass es schon, also ich kann da jetzt mit Ansatz sagen, ich gebe da recht, Wahnsinn, alles abnormal. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, ich denke mir immer, es muss ein Modell ja dahinter stehen. Weil wenn jetzt ein Verein für den Spieler so viel bezahlt, dann muss er es ja irgendwie auftreiben können.
Mhm.
Und wenn man dort der Meinung ist, man kann das Geld wieder hereinspielen,
dann investiert man es,
ganz einfach. Und dann fragt man sich immer, wie geht denn das bei den Vereinen? Ja, das geht halt, wenn du in England auf einmal hörst, dass es einen Milliardenpfund Fernsehvertrag gibt.
Mhm. Okay.
Mhm. Und wenn du dann dir fragst, aber wie ist denn das möglich? Und du überlegst dir, wenn der Herr Ronaldo oder der Herr Messi oder wurscht, wie sie jetzt alle heißen, wenn der ein Leibchen anhat und du dann nimmst den asiatischen Markt, den es ja früher nicht gegeben hat, wo hunderte Millionen Fußballfans zuschauen und dann das Produkt kaufen von dem Sponsor, oder das Trikot kaufen oder wurscht, was auch immer. Es muss die Rechnung irgendwie aufgehen. Ich bin froh, dass ich nie bei so einem Verein war, wo ich über solche Summen entscheiden müsste. Ja? Weil das, ich nicht einmal weiß, wie man das schreibt. Ja?
Ja.
Und deshalb für mich auch ganz...
Das sind andere Sphären.
Das sind Sphären, die möchte ich ja gar nicht haben.
Wahrscheinlich,
Aber deshalb bin ich einer der wenigen in Österreich, es gibt in Österreich eh viel, aber ich schätze die Arbeit eines Vereins, der in Österreich gar nicht so beliebt ist. Das ist Bayern München.
Mhm.
Und ich schätze deren Arbeit deshalb so, weil das einer der wenigen Vereine weltweit ist, bei den Großen, die wirklich sowas von toll wirtschaften.
Mhm.
Und ich war oft, in meinen 27 Jahren, war ich oft bei Bayern angemeldet und war dann dort einen Tag und habe mir Dinge abgeschaut. Weil die einfach so gut sind.
Mhm.
Und das ist ein Verein, wenn ich da oft her, Real Madrid hat Steuerschulden in Spanien von hunderten Millionen. dann denke ich mir, ich muss meine Steuern zahlen. Ja. Jeder muss die Steuern zahlen. Wieso können die Schulden haben so viel? Mhm. Und bei Bayern München ist das anders. Die sind, die haben, geben das aus, was sie haben und nicht drüber und das machen das richtig, super.
Ja. Jetzt ist, glaube ich, schon auch in Österreich der Gehaltszettel besser für gute Spieler, nehme ich an. Hast du den Eindruck in den vielen Jahren, wo du schon dabei bist jetzt, dass da die Spieler da auch ein bisschen unverschämter schon werden und auch ein bisschen den Charakter verdirbt, dieses viele Geld, das sie da teilweise bekommen? Oder wirkt sich das gar nicht so aus?
Ich möchte jetzt nicht über andere Vereine reden in Österreich. Ihr redet über Rapid und da muss ich dazu sagen, wurde das ganze Gehaltsgefüge und Gehaltsniveau immer schon sehr sorgsam behandelt. Mhm. Ja? Okay. Also es ist zwar oft komisch, dass wenn Spieler zu Rapid kommen oder irgendwie Interesse hätten, zu Rapid zu gehen oder was, glauben sie, dass bei Rapid auch das Geld abgeschafft ist, was aber nicht so ist. Mhm. Sie werden dann relativ schnell geweckt, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und das ist muss ich sagen, auch hoch anständig, was da gemacht wird, vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich, wie man mit dem Geld umgeht. Und nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe es, ja, natürlich, man muss jetzt schon sagen, es ist ein Unterschied, was ein Fußballprofi halt verdient, auch bei Rapid gegenüber einem normalen Arbeiter. Das wissen wir alle miteinander.
Ja. Aber dafür hat er nur eine kurze Zeit, wo er sorgt.
Und man muss auch, ich nehme immer das Wort im Mund, ein bisschen den Künstler sehen darin.
Ja, ja.
Es gibt auch einen Kabarettisten, der jetzt sehr gut verdient, wenn er sehr gut ist, sehr gefragt ist, ist ein Künstler. Und genauso wie der Sänger, der Musiker, wenn er gut ist, wenn er gefragt ist, das sind halt...
Dann ist er das wert.
Dann ist er das wert und das ist, wie du richtig sagst, gerade beim Fußballer, beim Spitzensportler, doch relativ kurzer Zeitraum.
Kommt das vor, dass man gute Spieler von euch natürlich abkaufen
natürlich,
möchte, nehme ich an?
Immer.
Müsst ihr dann dagegen halten, um den Spieler zu behalten? Kriegt er dann mehr Geld, kriegt er ein anderes Angebot oder ist er eh mit einem Vertrag so
natürlich,
an
es
euch
ist
gebunden,
alles,
dass er gar nicht gehen kann? Oder?
Es ist alles ganz einfach. Mhm. Es gibt einen Vertrag, der ist einzuhalten.
Aber wenn der ausläuft, dann kann es passieren, dass er geht.
Wenn er ausläuft, genau. Das ist so, wie wenn du hätte, ja, deshalb ist ein Vertrag da, dann sagst du zu ihm, schau, wir hätten dich gerne, wir verlängern. Wenn er sagt nein, kannst du nichts tun.
Also mit Geld lockt sie nur, wenn es wirklich gar nicht anders
geht. Wenn er für die Mannschaft wichtig ist. Aber es muss in ein Gehaltsgefüge passen.
Ja.
Nur jetzt ist eines, wenn du einen Spieler bei dir hast, der bekommt ein Angebot durch seinen Manager überbracht und verspürt jetzt plötzlich, dass er dort das Zweifache verdient, manchmal das Dreifache verdient und hat aber einen gültigen Vertrag. Dann kannst du dich zurücklehnen und sagen, nein,
geht nicht. Ja, aber der Spieler spielt halt dann immer so leidenschaftlich.
Danke, und damit ist deine Frage beantwortet.
Ja, das ist halt dann ein Dilemma.
Dann wird es ein Dilemma, weil er mit dem Kopf weg ist.
Wie geht ihr da vor, präventiv? Wie kann man
Na,
das
da
verhindern?
Da musst du dann eben sagen, ja, pass auf, wenn es nicht anders geht, dann werden wir halt, oder wird Rapid, ich sage jetzt immer noch wir, dann wird Rapid halt auch für dich Geld wollen. Weil du gehst aus einem gültigen Vertrag. Wenn dein neuer Arbeitgeber, der dir zwar viel bietet, aber uns das nicht zahlt, dann darf es da nicht besser.
Ja. Aber ihr habt trotzdem das Dilemma, dass er vielleicht nur mehr halbherzig dabei ist. Wenn die dann dabei nicht zahlen wollen,
so
ist der Verlag, Vertrag.
Und jetzt kommt der Fan ins Spiel.
Ja.
Weil jetzt versteht das der Fan oft nicht. Der Fan sagt, wie könnt ihr den hergeben?
Ja.
Und dann musst du wieder aufpassen, dass du den Spieler nicht kaputt machst. Weil normal musst du jetzt dem Fan draußen sagen, hallo, liebe Fans, der will nicht mehr spielen bei uns. Das kannst du aber nicht. Da ist der Spieler kaputt. Und jetzt musst du halt hoffen, dass das der Fan verspürt, der ist eher am Weggehen, der Verein kriegt aber dafür dieses Geld, wo er halt wieder damit arbeiten kann. Und so ist das.
Naja.
Also nicht leicht.
Nicht leicht, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich habe beobachtet, dass die Fitness bei den Fußballspielern erheblich besser aussieht, zumindest optisch, sind die viel athletischer, durchtrainierter. Das heißt, da hat sich in der Sportwissenschaft auch einiges entwickelt.
Ganz sicher.
Das erkennt man schon auch, wenn man von früher Matches anschaut mit Krankl und Co. die sich ja auch schon sehr sportlich unterwegs waren, schauen die ja jetzt schon.
Ich glaube, dass sie für ihre Zeit, Krankl und Co., für ihre Zeit genauso sportlich waren wie, ja, wie die jetzt. Ja. Nur die Zeit ist eine andere. Mhm. Jetzt wird halt im Minutenrhythmus gemessen, wird geschaut, wie sind deine Laktatwerte, wie passt es, wie haut es hin. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, da gibt es oft so unterm Leibchen ein paar, haben sie was an.
Ja, zum Tracken.
Genau, zu alles, alles getrackt, ja. wie viel Kilometer ist er, was hat er für einen Puls, wie
klar. Die Ohren, die werden total durchleuchtet.
Die werden durchleuchtet, aber
da
auf der anderen Seite.
Ausrede.
Genau, da sieht man schon genau, ob er jetzt war beim McDonald's oder nicht.
Ja, ich hoffe ja doch, dass er das einmal darf. Ja. Ja, ein spannendes Gespräch mit dir. Vielleicht noch zu guter Letzt, Moderationen, das machst du jetzt. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Firmen buchen dich? Was für Auftritte sind das? Und
bis
wo
jetzt
kann man dich wieder sehen,
bis
wenn man
jetzt,
das möchte?
Bis jetzt hast du nur tolle Fragen gestellt.
Oh je.
Wir sind im Corona-Lockdown und
ja,
du fragst mich, wer bucht.
Nein, nicht wer bucht. Wo kann man dich wieder sehen,
ja, alles
wenn man
klar
möchte?
Also, auch wieder, es ist eher eine wichtige Frage, weil sie auf der Hand liegt. Manche Menschen haben glaubt, die gehen in Pension.
Da bist du noch viel zu jung, nicht nur optisch, sondern auch vom
vor allem
Alter.
Optisch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Danke. Keine Zeit für Pension und noch gar nicht möglich. Mein zweites Standbein, die Moderation, oder drittes Standbein, die Eventorganisation, ist weiterhin für mich ganz wichtig und mächtig, und ich brauche die Bühne. Wir wissen, dass es jetzt nicht so einfach ist, weil es sehr wenige Bühnen gibt. Mhm. Ich habe mir einige Bühnen selber geschaffen, indem dass ich selber Projekte gemacht habe. Mhm. Mache seit Jahren eine Talentesuche in Niederösterreich mit der Nönn. Nönn sucht das größte Talent. Auch im Burgenland mache ich so eine Talente-Reihe. Das funktioniert sehr gut. Mache diverse andere Projekte, wenn es geht, ohne Publikum, wenn es Livestreams sind, wo ich Talkrunden mache und so weiter.
Instagram kann man zum Beispiel dir
Instagram
folgen,
bin ich auf Andi Marek Official, genau. Mache ich auch immer Insta-Talks. Aber grundsätzlich ist mein Wunsch, dass, wenn wieder alles halbwegs normal ist und wieder Veranstaltungen gibt, dass Firmen einfach mich wieder buchen, so wie es vor Corona war. Das war großartig. Ich glaube, es gibt fast nichts, was ich nicht moderiert habe. Also ob das jetzt waren, ich habe sogar Kochsendungen moderiert, habe ich auch gemacht.
Ja, genau.
Also ja, eher als ein bisschen uninformierter, da habe ich sehr viel improvisieren müssen, weil ich es nicht kann. Aber war ich auch, also in Wahrheit moderiere ich sehr, sehr gerne, mache ich sehr, sehr gerne. Und jetzt habe ich aber, und das ist so abschließend auch von mir, eine Überbrückung dieses Lockdowns. Ich habe früher bei Rapid oft, wenn etwas passiert ist, wenn etwas war, einschneidendes war, habe ich gesagt, boah, das schreibe ich einmal in mein Buch. Und ja, jetzt
schreibst
ist es...
Du schreibst an deinem Buch, genau, das ist, hast du mir verraten.
Jetzt ist es soweit.
Ja.
Ich habe jetzt, wie bekannt wurde, dass das länger wird, habe ich Mitte Dezember mich entschieden, ein Buch zu schreiben. Mache es jetzt sehr intensiv deshalb, weil es handelt von die magische Zahl ist 27,5. 27,5 Jahre Rapid, 27,5 Kapitel mit 110 Geschichten. Es wird kosten 27,50 Euro und
das
es
heißt,
erscheint.
Es gibt schon einen Verlag, toll.
Alles. Und es erscheint am 27. Mai.
Toll.
Und wird ein Buch mit 400 Seiten.
Und, wie wird das heißen?
Mein Leben mit Rapid.
Schön.
Und das mache ich jetzt intensiv. Deshalb ist mir auch in den letzten, sage ich jetzt einmal, 6-8 Wochen der Lockdown nicht so schwer gefallen. Das heißt, ich bin zu Hause gewesen, war in unserer Wohnung, die wir in Krems haben, bin dort gesessen und meine Frau hat mich wunderbar betreut, versorgt, hat sie die Geschichten dann durchgelesen und hat gesagt, käme überhaupt nicht aus, was du schreibst. Dann habe ich es wieder neu angefangen. Auf jeden Fall wird das, glaube ich, lässig und ich freue mich sehr drauf und wünsche mir aber dann, wenn es das Buch heraus ist, dass vielleicht schaffen wir es, dass wieder Normalität einherrscht.
Ja,
oder
ja,
einzieht.
Wir bleiben einfach optimistisch und es wird sicher bald besser. Hoffen wir das Beste. Ja?
Genau so ist.
Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und viel noch Kreativität für dein Buch. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mich da in deine heiligen Hallen reingelassen hast. Ich finde das super cool. Danke.
Ich wünsche dir dasselbe.
Danke.
Und freue mich, dass wir das Gespräch geführt haben und du warst vorbereitet, als gäbe es. Ich glaube, dass in deinem Umfeld ein Rapid-Fan ist.
Ja, das ist so. Mehrere.
Naja, bitteschön.
Genau. Deswegen
deshalb warst du auch so am Punkt.
Ja, wahrscheinlich.
Danke. Pfiat dich gut.
Vielen Dank.